Anstoß, der Fußball-Podcast.
Boah, was war das für ein Wahnsinnswochenende. 4:4 in Köln, 4:3 für Werder in Hoffenheim, 4:2 für Frankfurt in Kiel, 4:1 für die SV Elversberg im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC, 4:0 für Leipzig. Dazu noch die 4 Tore von Timmy Thiele in der dritten Liga für Energie Cottbus. Nur einer hat es am vergangenen Wochenende unter 4 gemacht, und zwar deutlich unter 4, sogar unter 3. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Fabian Wittke ist den Berlin-Marathon, den 50. Marathon, den Jubiläumsmarathon in unserer Hauptstadt unter 3 Stunden gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, vielen Dank. Das war natürlich... Das war natürlich der Wind of Change, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch feuchte Augen, wenn ich daran denke, wie ich durch das Brandenburger Tor gelaufen bin in Richtung Ziellinie. Viele denken ja immer, dass das Brandenburger Tor die Ziellinie ist, ist sie aber gar nicht. Und dann heute, ich habe mich natürlich wieder aufgetankt, aufgeladen. Ich musste tatsächlich auf dem Weg zurück, ich bin mit dem Auto gefahren und habe meinen allerersten Lauftrainer aus Hamburg, liebe Grüße an Jens Freitag, an Conrado, den habe ich auch noch mitgenommen. Und wo mussten wir uns auftanken? An einer Tankstelle in Pankow. Also
natürlich und so, ja, alles klar. Wenn wir heute der Sonderzug nach Pankow bzw. aus Pankow zurück ins wunderschöne Hamburg, in den Heimathafen und in die Heimatstadt von Fabiane und so, ja, der Rakete, die alte Schildkröte, Fabi Ran ist wieder zu neuen Schandtaten bereit und so.
Ja, also ich bin wieder zurück, ich habe die Laufschuhe wieder schnüren dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war anders als in den Jahren zuvor, wo ich ja hin und wieder auch mal aus dem Trainingslager, die Älteren unter uns werden sich erinnern, gesendet habe, teilweise auch Anstoßfolgen dann von dort aus mit dir gemeinsam aufgezeichnet habe. Ich war anders, nicht ganz so in der Form, und trotzdem war ich am Ende wirklich sehr überrascht, dass es so gelaufen ist. Man läuft das Ganze ja eigentlich immer erstmal bis Kilometer 30, 32, 35, und man weiß, alles, was man sich bis hierhin aufgearbeitet und erarbeitet hat, kann mit einer schlechten Endphase dann wieder klein und runtergerissen werden. Die vielen Hörerinnen und Hörer kennen das von diesem Podcast. Alles, was wir in den ersten Minuten aufgebaut haben, wird mit schlechten Gags hinten wieder eingerissen. Aber so ist es in diesem Marathon nicht gekommen, sondern ich bin, ja, du hast es gesagt, am Ende richtig gut zu Ende gelaufen und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Heute ist ja auch Montag. Montag ist in diesem Fall auch ein bisschen Schontag und auch gleichzeitig Medal Monday. Von daher hängt hier die frisch gravierte Medaille auch bei mir an der Wand, denn wie machen das gute Marathonläufer? Sie schaffen einen Marathon mit Gravur, ganz genau.
Und du bist nicht durchs Marathontor gelaufen. So war das ja früher mal, dass man da ins Olympiastadion eingelaufen ist, oder?
Ins Olympiastadion. Es gibt einen Lauf noch immer, der auch durch das Olympiastadion führt. Ich weiß gar nicht, ob man bei diesem Lauf, der tatsächlich später auch nochmal eine andere Strecke erfahren hat, ob man tatsächlich auch durch das Marathontor lief oder ob das nur während der Olympischen Spiele war. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber in jedem Fall war es wieder unfassbar mit knapp 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn man die Handbiker und alle noch so mit dazu zählt, die Inlineskaterinnen und so. Und das war schon wirklich sehr, sehr große, weite Welt. Ich habe übrigens einen Folgentitel. Vielleicht könnte der so heißen, da ist übrigens an der anderen Leitung Michael Augustin, der ja auch immer fleißig durch den Volkspark joggt und rennt und mittlerweile auch surft, und das Ganze nicht nur im Internet. Ich bin Fabian Wittke, ihr habt euren Lieblingspodcast Anstoß, und ich habe einen Folgentitel, der könnte zum Beispiel lauten: Wenn St. Pauli das erntet, was Saat sät.
Ja, ist auch gut. Oder wenn Werder plötzlich viert.
Auch nicht schlecht, ja. The stage is Jens, obwohl der ja eigentlich Stay ausgesprochen wird, ne?
Ja, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Aber ja, eine Frage noch zu deinem Marathon. Also erstmal ganz, ganz toll. Ich weiß, ich glaube, das darf man jetzt im Nachhinein auch verraten. Du warst ein bisschen angespannt und auch ein bisschen muffelig, weil du dich gar nicht so sehr auf diesen Marathon gefreut hast, weil du ja auch dich jetzt nicht so professionell wie auf andere Marathons vorbereitet hattest. Umso schöner, dass du unter 3 Stunden geblieben bist und wie fühlt es sich an? Also, dass du voller Adrenalin und voller Glücksgefühle bist, das hat man so ein bisschen gemerkt gerade. Also Adrenalin vielleicht nicht mehr so sehr, aber die Glücksgefühle sind definitiv vorhanden. Aber was machen die Beine, was machen die Füße, was macht der Körper? Wie ist es so ein Tag danach?
Also heute bin ich tatsächlich müde, muss ich sagen. Also ich werde müder und müder. Das Adrenalin, das geht so langsam raus aus dem Körper. Und ja, natürlich habe ich auch heute Zum Beispiel eine schwere oder intensiv sich anfühlende Wadenmuskulatur. Das habe ich gestern so auf Kilometer 38 bis ins Ziel gemerkt. Aber auch das ist absoluter Luxus. Also jeder, der mal einen Marathon gelaufen ist, der weiß, also wenn man erst so ab Kilometer 38 eine Ermüdung spürt, dann ist man schon wirklich sehr, sehr gut dabei. Ich hatte in den Tagen zuvor, weil ich den Fehler gemacht habe, in der vergangenen Woche noch mit einer Bekannten einen Complete Body Workout zu machen. Und jetzt nicht das, was du denkst, sondern das in einem Fitnessstudio mit so richtig schönen Squats und in die Knie ja, gehen. Und ja, genau. Und ich meine das andere. Nein. Und zwar war das halt wirklich so, dass ich einen Fehler gemacht habe, den man normalerweise nicht macht. Man macht in der Vorbereitung eigentlich alles immer autistisch gleich, ohne große Abweichung. Ich habe das in diesem Fall nicht gemacht und hatte wirklich sowas von schwere Beine. Und die waren dann am Marathon morgen plötzlich auf mal weg. Auch das ist natürlich Psychologie. Jeder Marathonläufer hat in der Woche zuvor immer so etwas wie eine Phantomerkältung. Man denkt immer, man wird krank, weil man natürlich ganz genau in seinen Körper hineinhorcht, ob da jetzt eventuell eine Erkältung aufkommen könnte oder auch nicht. Alle denken immer, man hat da jetzt ein Husten, ein Röcheln, hat man irgendwie erhöhte Temperatur. Aber auch das ist
Marathon-Hypochonder.
Ja, das ist wirklich so. Dann hast du diese Psychologie, die dir so einen kleinen Streich spielt. Und ja, aber hinten raus, muss ich ganz ehrlich sagen, hat dann alles gut geklappt. Ich hatte dann irgendwann am Anfang so mal auf den ersten 20 Kilometern gedacht, Mensch, irgendwie fühlen sich deine Beine aber doch ein bisschen schwerer an. Aber dann habe ich, auch das sind so Psychospielchen, dann habe ich zu mir gesagt, aber Moment mal, die haben sich doch die letzten Tage auch schon so schwerer angefühlt. Und du weißt ja ganz genau, woher das kommt. Also mit anderen Worten, fühlen die sich ja gar nicht schwer an. Also damit will ich sagen, der Lauf hat diese Schwere, die man in den Beinen gespürt hat, gar nicht beeinträchtigt. Und dementsprechend habe ich mir da so immer so kleine Kniffs gebaut. Und dann ab Kilometer 20 bis 24, dann baut man sich immer so kleine Brücken ein. Dann sagt man sich so, okay, jetzt rollt, also man nimmt sich ja so eine Zielzeit vor. Ich wollte unter 3 bleiben, ganz genau. Das hieß, ich musste einen Kilometer in 4:14 mindestens laufen. Und ich bin dann vorher immer ein bisschen schneller gelaufen, aber auch nicht viel schneller. Man soll sich ja auch nicht verausgaben. Dann immer so zwischen 4:08 und 4:10 geblieben. Und da habe ich gesagt, so zwischen Kilometer 24 und 28, da komme ich eher wieder ein bisschen an diese eigentliche langsamere Zeit heran und schon ein bisschen den Körper. Und dann war ich bei 24 und dann bei 28 und dann bin ich von 28 zu 32. Dann nimmst du währenddessen natürlich immer nochmal so ein Gel, damit du auch nicht in so eine Übersäuerung reinläufst und den Körper weiter versorgst. Und plötzlich, klingt zwar komisch, aber plötzlich war ich dann bei Kilometer 35 und habe eigentlich ab Kilometer 30 so ein kleines Marathon-High bekommen und habe dann gesagt, so, ey geil, jetzt fühlt sich das alles wieder richtig gut an und dann bin ich wieder schneller geworden und bis Kilometer 38 war echt alles rund. Und dann biegst du nachher ab Kilometer 40 biegst du dann auf die Zielgerade, das ist ja die Straße des 17. Juni, wo es dann nachher durch das Brandenburger Tor und dann in Richtung Siegessäule weiter runter geht. Und dann wirst du sowieso nur noch getragen, weil ich meine, ganz im Ernst, das ist wirklich ein Gänsehautmoment, wenn du durch das Brandenburger Tor läufst, links und rechts, insgesamt wird man tippen, knapp 1 Million Menschen an der Straße und links und rechts überall die Menschen, wow, die dich nach vorne peitschen, laute Musik, irgendwie Rhythmus, auch Bands an der Strecke. Das ist wirklich der absolute Hammer und dann fängst du auch nochmal an, Kräfte zu mobilisieren, siehst in die Blicke, die Menschen lesen da deine Startnummer, sehen da deinen Namen, feuern dich mit Namen nochmal an und das ist wirklich ganz große, weite Welt und dann läufst du irgendwann über die Ziellinie und dann hast du es geschafft und dann fragt man sich am Ende wieder, wie habe ich das eigentlich geschafft? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich jetzt überrascht und ich war jetzt nicht derjenige, du kennst mich auch, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, eigentlich habe ich für die Klausur nicht gelernt und dann huch, dann habe ich am Ende eine 1 geschrieben. In diesem Fall war die Vorbereitung wirklich sehr, sehr auf Kante genäht und ich hatte eher immer so das Gefühl in den letzten Wochen, 51%, na, macht das wirklich Sinn zu laufen oder enttäuscht du dann vielleicht am Ende, wenn du so richtig hinten einknickst und du weißt ja auch, unsere beide Wandertour hat jetzt auch nicht nur dazu beigetragen, dass wir jetzt, sag ich mal, die Beine geschont haben und alles andere drumherum. Also von daher bin ich wirklich... Also
ich war da wandern, ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast.
Ja, ich auch nicht. Ich war auch wandern, aber ich war vor allen Dingen nicht laufen. Gibt es doch irgendwie so ein Wort, das so ähnlich klingt wie laufen? Doch, zweimal warst du laufen.
Einmal bist du sogar von unserer Wandertour zurückgelaufen.
Ja, das stimmt, das habe ich auch mal gemacht.
Aber es war nur ein kurzer Lauf.
Das war wirklich auch nur ein kurzer Lauf, um mal so ein bisschen wieder drin zu bleiben. Also von daher, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und ich habe mich auch über die Grüße vieler Anschlusshörerinnen und Anschlusshörer gefreut. Ob nun Brigitte oder Björn hat übrigens auch noch geschrieben, der hat noch eine Frage zu Dominik Kur geäußert. Das ist dann vielleicht wieder was Fußballspezifisches oder unsere Kulthörerin Larissa fragt natürlich auch immer fleißig nach. Keke möchte ich ganz lieb grüßen. Mit Keke Schulz bin ich gelaufen. Sein Bruder Kevin Schulz hat übrigens auch mal bei Holstein Kiel gespielt. Keke selbst übrigens auch. Also der ist mittlerweile in die Triathlon-Abteilung abgerauscht. Du merkst, ich bin voller Geschichten, aber manche haben dann tatsächlich auch was mit Fußball zu tun.
Ja, krass. Also ich glaube, das merken alle, die diesen Podcast regelmäßig hören. Wie können wir ihn ausbremsen? Das wird ganz schwierig. Ich könnte natürlich jetzt sagen, wir reden ab jetzt über Holstein Kiel, dann wird er einsilbig. Ja. Das machen wir nachher auch noch. Meine Frau ist heute übrigens wieder beim Chor, deswegen sind wir getrennt voneinander. Ich bin hier in meinem Podcast-Keller, du bist bei dir zu Hause. Der Chor könnte auch Dominik Chor heißen. Ich weiß gar nicht, wie der Chor heißt, aber Dominik Chor wäre eigentlich auch ein schöner Chorname, finde ich, für so einen Musikchor. Wir reden heute, er hat sich bereits vorgestellt, Fabian Witt, er hat auch meinen Namen genannt. Mein Name ist Michael Augustin. Ihr hört Anstoß. Es ist der 30. September 2024. Ihr müsst an dieser Stelle ganz tapfer sein. Das ist die letzte Anstoßfolge in diesem Monat. Im Oktober gibt es natürlich weitere Folgen. Wir reden über, ich würde sagen, das Topspiel Bayern gegen Bayer. Wir reden über dieses verrückte Spiel von Werder Bremen. Vielleicht auch über unsere Lieblingsclubs Holstein Kiel, FC St. Pauli. Wir könnten diese Folge eigentlich auch an Pfiff nennen. Weil ich heute in die Pfeife geblasen habe. Soll ich dir mal sagen, wie mein Tag heute anfing? Und das hat dann tatsächlich auch was mit Fußball zu tun gehabt.
Wer hat dir einen Anpfiff gegeben?
Ich war heute Schiedsrichter. Ich habe heute meine Schiedsrichterkarriere gestartet.
Oh ja. Und du weißt ja, das ist ja so ähnlich wie mit Torhütern. Torhüter waren ja früher immer die, die in der F-Jugend kein Fußball spielen konnten. Und Schiedsrichter waren ja eigentlich immer die, die auch auf jeden Fall eine ganz besondere Begabung hatten, ne?
Ja, meine Begabung war in dem Fall, dass ich Zeit hatte und mich in eine Liste eingetragen habe. Es gab ein Fußballschulturnier, also die Grundschule, die meine Tochter besucht, zweite Klasse, die hat ein Fußballturnier veranstaltet. Das hätte normalerweise kurz vor den Sommerferien stattfinden sollen, aber da regnete es, deswegen wurde es auf diesen 30. September verschoben. Das fand auf einem Kunstrasenplatz von Altona 93 statt und das waren ganz tolle Plätze. Da haben die ersten, zweiten, dritten, vierten Klassen gespielt und ich habe ein paar Spiele geleitet und zwar von dritten und vierten Klassen. Ich durfte natürlich keine Spiele pfeifen, an denen meine Tochter teilgenommen hat. Und ich sag mal so, Positionsspiel für Schiedsrichter ist sehr wichtig. Vor allen Dingen, du hast ja sicherlich auch schon mal Kinderfußballspielen gesehen, wenn gefühlt 8 oder 9 mit ihren Beinen gleichzeitig versuchen, den Ball zu treffen und sich so ein Knäuel bildet und du da manchmal gar nicht sehen kannst, auch wenn es nur um die Frage geht, wer bekommt jetzt eigentlich Einwurf oder wer kriegt die Ecke, wer war zuletzt dran? Also wir haben ohne Videoassistenten gespielt, muss ich dazu sagen, und es war teilweise echt schwierig. Aber, und das war dann mein kleines Erfolgserlebnis, auf dem Rückweg, ich habe dann auch die Klasse meiner Tochter noch mit nach Hause begleitet, also mit zur Schule begleitet, fragte mich einer ihrer Mitschüler, ob ich auch bei der EM gepfiffen hätte. Und ich glaube, er hat das ernst gemeint.
Ja.
Waren die
Schiedsrichter so schlecht bei der EM in diesem Jahr?
Was?
Ich muss dir dazu noch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich das auch mal gemacht. Und zwar war bei einem Hallenturnier in der Nähe von Kiel, in Kiel-Russe, mal ein Schiedsrichter zu wenig. Und da hatte man dann einen Kumpel und mich gefragt, ob wir nicht eventuell einspringen könnten. Und ja, da waren dann so, und ich weiß gar nicht, ob ich da blöd aufgefallen bin am Ende des Tages, mit ganz viel Reflexion muss ich das inzwischen mit ein bisschen Abstand sagen, oder ob es tatsächlich die Eltern waren. Auf jeden Fall die Eltern und der eine Trainer des einen Teams, die waren immer sehr, sehr laut und haben sehr, sehr viel gepöbelt. Und dann wollte der, es waren wirklich kleine Steppkes, die da spielten, dann wollte er da einen 7 Meter haben. Und ich habe den nicht gegeben und dann ist er da fast ausgerastet und dann habe ich den auf die Tribüne geschickt.
Oh, musste ich heute nicht machen.
Nee, beim Kinderfußballturnier. Und
aber die wollen natürlich diskutieren, ne? Also die diskutieren mit dir auch viele Entscheidungen, das ist schon erstaunlich. Und gerade Jungs jubeln so wie die Stars, die sie aus dem Fernsehen kennen oder vielleicht auch von der PlayStation. Ich weiß nicht, ob 7-Jährige schon PlayStation spielen, ich glaube eher nicht, aber ich habe auch den Cristiano Ronaldo Jubel gesehen und die jubeln extrem. Also der Torjubel ist eigentlich mit das Schönste, weil du da auch viele Elemente, die du aus dem internationalen Fußball oder aus dem Bundesliga-Fußball kennst, wiederentdeckst. Das ist wirklich erstaunlich. Und aber auch jetzt keine so neue Erkenntnis. Aber das ist mir heute mal wieder vor Augen geführt worden. Ja, so haben wir zumindest schon mal so ein bisschen den Bogen Richtung Fußball geschlagen. Jetzt müssen wir nur noch den Bogen Richtung Profifußball schlagen. Glaubst du, wir kriegen das hin?
Definitiv. Nur eine Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt. Du hast es jetzt das ein oder andere Mal erwähnt, dass deine Frau in einem Chor singt, aber das ist nicht der Dominik-Chor.
Nee, ich meinte ja, das wäre ein passender Name für diesen Chor. Der ist es nicht.
Okay.
Ich werde sie nachher mal fragen, ob der schon einen Namen hat, und wenn nicht, dann würde ich genau diesen Namen vorschlagen.
Kann man dann aber auch sagen, wenn du sie montags fragst, wo gehst du hin, und sie dann antwortet, ich gehe da Chor?
Ja, so sind die Gespräche
ungefähr,
auch.
Ne?
Ich weiß ja immer neuerdings, wo sie montags hingeht. Die Frage muss ich ja gar nicht mehr stellen.
Gut, das
ist ja hier in Stein gemeißelt. Ne? Also um 1945 warten draußen zwei Freundinnen und dann radeln sie zum Chor.
Fröhlich pfeifend.
Fröhlich pfeifend, genau. So, bevor wir zum Tagesgeschäft kommen, das Tagesgeschäft ist natürlich das zurückliegende Wochenende in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Kleine Quizfrage an dich, hat auch was mit der zweiten Liga zu tun und mit meiner Arbeit am vergangenen Wochenende. Welchem Promi habe ich gestern zweimal die Hand geschüttelt?
Zweimal die Hand geschüttelt. Das klingt jetzt irgendwie.
Müsstest du wissen, wo ich gewesen bin.
Du bist auf der Toilette gewesen und hast deinem Promi. Nein, okay, das lassen wir. Wo bist du gewesen? In welchem Stadion dieser Welt? Erzähl's mir.
Ich war, also gestern war ich bei Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg.
1. FC. Dann hast du Miroslav Klose die Hand geschüttelt.
Ja, und nicht nur einmal, sondern zweimal.
Und zwar einmal hast du gesagt, guten Tag, Miroslav Klose, mein Name ist Michael Augustin vom Norddeutschen Rundfunk, ich möchte ganz gerne ein Interview mit Ihnen führen. Und dann hast du gesagt, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, bei welcher Trainerstation auch immer.
Ja, so der Anfang stimmt fast, der Schluss überhaupt nicht. Also ich war gestern nicht als Radioreporter da, sondern habe tatsächlich die Interviews geführt für die Sportschau. Und da meldet man ja vorher bei, in dem Fall war es eine Pressesprecherin, seine Wünsche an. Also eigentlich redet man immer anschließend mit den beiden Trainern, also mit Miroslav Klose von Nürnberg und mit Stefan Leitl von Hannover 96 und kann dann auch noch zwei Spieler sich bestellen. Und Klose kam dann nach dem Spiel und dann habe ich mich vorgestellt und habe in seine ja doch auch etwas traurigen Augen geguckt. Er ist unfassbar nett, muss man dazu sagen.
Ja.
Ne? Und er hat dann das Spiel analysiert. Das lief nicht gut für den 1. FC Nürnberg. Ganz grundsätzlich läuft es für den 1. FC Nürnberg und Miroslav Klose oder für Klose mit dem FCN noch gar nicht so richtig gut. Also man kann noch, etwas platt gesagt, noch keine wirkliche Handschrift erkennen. Und ja, die Ergebnisse sind enttäuschend. Gestern 0-2. Hannover hat verdient gewonnen. Und dann haben wir uns, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also von dem Spiel wirst du nicht so viel mitbekommen haben, weil du ja gestern mit dem Berlin-Marathon beschäftigt gewesen bist. Oder hast du so grob den Spielverlauf mitgekriegt?
Den Spielverlauf habe ich mitbekommen. Ich habe sogar das Spiel Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt am Ende natürlich auch noch nebenbei gesehen. Aber ich glaube, du bist in jedem Fall deutlich näher dran gewesen.
Ja, also da sind wir wieder bei Kiel, bei einem Ex-Kieler, bei Jani Serra, der wurde eingewechselt und 3 Minuten später, das war die 79. Minute, verursacht er ist der Stürmer im eigenen Strafraum, den Elfmeter, den Marcel Halstenberg verwandelt hat und kurz darauf fällt dann das 2-0 für Hannover, da war das Spiel entschieden. Und ich wollte Jani Serra natürlich auch interviewen, um mit ihm über diesen Elfmeter zu sprechen und habe der Pressesprecherin das einmal gesagt, zweimal gesagt oder habe mehr oder weniger sie gebeten, mir auch noch Jani Serra zur Verfügung zu stellen. Und dann habe ich sie noch ein drittes Mal gebeten und das war die Situation kurz bevor die PK begann. Da stand sie mit Miroslav Klose vor dem Presseraum, Pressekonferenzraum. Da setzen sich die Trainer dann ja immer hin und gehen aufs Podium und beantworten die Fragen der Journalisten, überwiegend dann der schreibenden Journalisten, und die Trainer gehen meistens gemeinsam rein. Also Klose stand da schon mit der Pressesprecherin, Stefan Leitl war noch nicht da. Und dann habe ich sie halt noch ein drittes Mal gefragt, wie sieht's aus? Jani Serra ja, wollte nicht, durfte nicht. Das ist dann auch mal sehr schwer zu erkennen, was jetzt der wahre Grund war. Aber er hat halt da keine glückliche Figur abgegeben und wahrscheinlich wollte weder er da dann ein Interview geben, noch wollte sie ihn da dann irgendwie vor die Kamera stellen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat sie mir das nochmal erklärt, ein drittes Mal, und dann haben wir uns verabschiedet, die Hand gegeben, und Klose stand auch nochmal neben ihr, und dann haben wir uns auch nochmal verabschiedet und einen schönen Tag gewünscht oder was weiß ich. Also sehr gute Manieren, sehr höflich. Er wurde natürlich als der wahrscheinlich Prominenteste im ganzen Stadion auch von den Kindern gefeiert, als sie dann reinkam, kurz bevor das Spiel beginnt. Da sind die Kinder auf der Haupttribüne ja relativ dicht dran an den Trainerbänken und sind dann alle nach unten gegangen in die erste Reihe und wollten dann Autogramme haben und wollten mit ihm reden, und er hat sie dann zumindest freundlich begrüßt. Er kann natürlich dann kurz vor Spielbeginn mit ihnen keine Fotos machen und so, aber das hat er dann vielleicht, ich war ja dann da schon nicht mehr im Stadion, sondern im Stadioninneren nach dem Spiel gemacht, aber er ist wirklich ein netter Typ, und das mit den traurigen Augen, das habe ich wirklich so empfunden, weil auch er merkt ja, dass das bisher noch kein Match ist zwischen ihm und dem ersten FC Nürnberg.
Kann ich mir das so vorstellen, dass du da auch in diesem Bereich so standst und dann so vor dich hingesummt hast, ich bin doch nur ein kleiner Reporter und mach meinen Job so gerne hier. Ich möchte nur ein Interview führen und ich hätte ihn gerne hier. Que sera, sera. Whatever will be, will be. War das ungefähr so?
Das war genau so. Ja, okay. Also du kannst Gedanken lesen, du hast telepathische Fähigkeiten auf jeden Fall.
Aber also Jani Serra hat dich nicht am Ende noch beglückt mit einem Interview.
Nee, der war völlig durch und frustriert. Also wahrscheinlich, weil es einen Elfmeter gab und weil er kurz nach seiner Einwechslung, auch das läuft ja noch nicht so gut. Also Jani Serra ist ja noch nicht so lange beim 1. FC Nürnberg und hat auch keinen Stammplatz und kriegt dann da 11, 12 oder 15 Minuten Spielzeit, und eine seiner ersten Aktionen war halt dann der Elfmeter, der zum 1:0 für Hannover 96 führte. Nicht sehr glücklich. So, wir arbeiten uns langsam nach oben. Was meinst du, womit fangen wir an? Wollen wir über den Werder-Wahnsinn sprechen oder wollen wir über das Topspiel sprechen?
Lass uns doch mal tatsächlich über den Werder-Wahnsinn sprechen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und es ist ja so ein bisschen, also ich hatte so vom Gefühl her, so ein bisschen die Vibes, jetzt nicht nur durch das Ergebnis und natürlich auch durch den Spielverlauf, wie auf Schalke gegen Darmstadt, wo wir vielleicht ja auch nochmal sagen müssen, dass Florian Kohfeldt ja auf Schalke einfach nicht verlieren kann, was ja auch komplett irre ist, ne? Der hat ja sowohl mit Werder als jetzt auch mit Darmstadt immer auf Schalke gewonnen. Aber was natürlich dann die Konsequenz, also die Folge
daraus... Das war das Wochenende davor,
genau,
am vorvergangenen Wochenende.
Genau, am Freitag. Und was dann ja eben die Konsequenz war, dass Schalke den Trainer entlassen hat. Und ohne dass wir jetzt die vielen, vielen, vielen Hoffenheim-Fans verärgern wollen, wahrscheinlich wollen wir jetzt nicht so tief bei Hoffenheim einsteigen, aber ich kann mir vorstellen, oder beziehungsweise das ist auch keine neue Erkenntnis, wenn man sich den Saisonstart und den Tabellenstand und die Punkteausbeute anschaut, dass es natürlich für Materazzo ernst wird. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist das natürlich vom Spielfilm her richtig cool und die Werder-Fans werden bestimmt eine richtig gute Zeit gehabt haben. Und als Trainer spricht man wahrscheinlich auch immer von dem Sieg der Moral, die Moral der Mannschaft. Die Mannschaft ist intakt, wenn sie nach dem 0:3 weiterspielt. Aber so richtig, wenn man sich dann die Qualität...
Ja, das war ja auch noch ein Platzverweis, den müssen wir an dieser Stelle auch erwähnen. Ja. Das ist ja dann am Ende 11-10 gewesen und ab da lief es für Werder halt wie am Schnürchen.
Genau, aber wenn man sich dann so die Qualität oder das Auftreten zumindest in den einzelnen Mannschaftsteilen bis zu dem Zeitpunkt anschaut, bis sie dann eben ja auch recht früh, ich glaube nach 12 Minuten 0:3 hinten lagen, da ist das natürlich erschreckend, muss man ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen vielleicht auch eher alarmierend.
Ja, und das, nachdem es am Wochenende vorher 0 Torschüsse gegen die Bayern gab und 5 Gegentore. Ne? Also und dann in der 18. Minute fliegt Nsoki, der Verteidiger von Hoffenheim, runter. Und 3 Minuten später macht Malatini das 1:3 und dann begann die Stay-Show. Ne? Also bis zur Halbzeit macht er 2 Tore. Defensiver Mittelfeldspieler, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit macht er seinen dritten Treffer. Da waren 49 Minuten gespielt und das 4:3 war dann auch gleichzeitig das Endergebnis. Jens Stay, 3 Tore in einem Spiel. Ich habe heute gelesen, dass er jetzt auch für die dänische Nationalmannschaft nominiert wurde, für die Nations League, nachdem er, glaube ich, in den vergangenen 3 Jahren kein Länderspiel gemacht hat. Also die 3 Tore haben da sicherlich auch geholfen.
Ja, definitiv. Und ich werde jetzt schon mal, ohne dass ich das jetzt böse meine, aber einfach mal in die Glaskugel schauen. Und ich glaube, wenn er dann eines Tages an einem Fjord oder vielleicht auch einfach nur in einer Holzhütte sitzt, vor dem Kamin, in seinem Schaukelstuhl, genau,
um noch mehr Klischees zu bemühen,
mit der dänischen Fahne und einer schönen Packung dänischem Lakritz und dänischem Eis, mit einem Softeis in der Hand, wird er dann natürlich sitzen, ist ja auch völlig klar. Und wird er noch ganz viele Dieselkanister um sich herum haben, weil das Dieseltanken in Deutschland natürlich viel günstiger ist und er dann wieder über die Grenze zurückgefahren ist. Und wenn er dann eines Tages von seinen Enkelkindern gefragt wird, Mensch Opa, Opa Jens, wann war eigentlich deine absolute Sternstunde in deiner Karriere? Und ich glaube, dann wird er sagen, das war dieses Spiel in Hoffenheim, denn da sind mir drei
Treffer. Wie auf Knopfdruck, der nennt auch das Datum, ja, 29.09.24, genau. Weiß der sofort.
Ja, genau. Und ich meine das jetzt gar nicht so böse, wie es klingt, aber wir sind jetzt mal auch beide ein bisschen ehrlich und dafür steht natürlich auch dieser Podcast. Ja. Jens Day ist jetzt auch nicht derjenige, der sonst in den vergangenen Jahren, in Anführungsstrichen, bei Werder so aufgefallen ist als Unterschiedsspieler. Und er war jetzt in diesem Fall der Unterschiedsspieler, weil er die Tore besorgt hat.
Ich glaube, da kam auch ganz viel zusammen, also noch mehr. Also Hoffenheim verspielt eine 3-0-Führung in mehr als 70-minütiger Überzahl. Man kann auch mit 10 gegen 11 eine 3-0-Führung ins Ziel bringen. Auch da spielt, glaube ich, so die Gesamtsituation eine große Rolle. Es rumort im Umfeld, die Mannschaft ist gerade nicht mit Selbstbewusstsein gesegnet. Pellegrino Matarazzo, der Trainer, du hast es angesprochen, ist angezählt, ist heute, stand jetzt um 20.32 Uhr an diesem Montag immer noch Trainer der TSG Hoffenheim. Aber ja, Kramaric war nicht dabei, der bis dato herausragende Torjäger der Hoffenheimer. Ja, trotzdem war das eine konkurrenzfähige Mannschaft, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, das war dann für diese Chance, die die Bremer dann plötzlich hatten bei 0-3 mit einem Mann mehr, auch der passende Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Also ja, da kam dann auch echt viel zusammen und das war auch so ein Once-in-a-Lifetime-Spiel. Also die Bremer reden ja gerne über die goldenen Europapokalabende. Da muss man ja bis in die 90er, 80er oder frühen 2000er zurückgehen. Das war jetzt kein Europapokalspiel, aber das kann man wahrscheinlich dann demnächst auch da einreihen und hinzufügen.
War das das Wunder von Sinsheim?
Ja, klingt doof, ne?
Klingt,
oder
klingt
die Sensation von Sinsheim, um so eine Alliteration zu haben. Sensation, Sinsheimer Sensation. Ja, aber unterm Strich war es mega wichtig für Werder. Stell dir mal vor, die hätten nur 2-3 verloren, wären noch bis auf 2-3 herangekommen. Ja. Dann wären es irgendwie 8 Gegentore gewesen in 2 Spielen und du würdest jetzt über die schlechte Bremer Abwehr sprechen und so feierst du völlig zu Recht natürlich Jens Day ab und auch die Gesamtleistung, also diese ja schon fast epische Aufholjagd.
Ja, und genau so ist es. Aber wenn ich jetzt sowas sage, genau so ist der Fußball und genau so tickt der Fußball, genau das, was du sagst. Am Ende des Tages entscheidest du dich in der Regel ja immer für das Momentum, aber das tun, glaube ich, nur die Fans und das tun dann eben auch häufig die Journalisten. Ich glaube tatsächlich, und so schätze ich auch Ole Werner, den Trainer von Werder Bremen ein, ich glaube, die Trainer tun das nicht. Also natürlich ist er umso froher, dass sie die Punkte geholt haben, aber genau das, was du sagst, wenn du dieses Spiel mit 2-3 verlierst, dann redest du über die schlechte Abwehr und wirfst am Ende der Mannschaft auch noch vor und sie hätte auch noch über weitaus über 70 Minuten in Unterzahl es nicht geschafft, Hoffenheim weiter vor Probleme zu stellen und so weiter und so fort. Und was ist eigentlich mit der Mannschaft los? Also dann redest du genau in die entgegengesetzte Richtung und dann kommt bei Werder in aller Regel ja ohnehin dann auch, wenn die Blätter ein bisschen orange-gelber werden, so Richtung Herbst, dann auch so ein bisschen Ungemütlichkeit auf und dann wird schon mal so ein bisschen strenger, ohne jetzt irgendwie über den Trainer zu reden, aber dann wird schon mal so ein bisschen strenger auf das nächste und auf das übernächste Spiel geschaut und dann merkst du das natürlich auch durch das mediale Umfeld und der Druck wächst und die Fans gucken alle ein bisschen skeptischer und genau dann entsteht sowas. Aber das kannst du dir natürlich jetzt durch dieses ganz schicke Ergebnis und dieses Positiverlebnis erstmal so ein bisschen vom Hals halten.
Ja, und Werder ist jetzt Zehnter, hat 8 Spiele geholt aus 5 Partien. Das ist okay.
Gut, ne? Ja, klar.
Ich würde mit dir jetzt gerne nach München gucken, also in den Rückspiegel, auf das Topspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen.
Findest du auch, dass Simon Rolfes ein Wichser ist, möchte ich gerne mal wissen.
Ja, das habe ich vorhin, als ich kurz nochmal bei Bild.de über die Schlagzeilen, also nicht in die Artikel eingetaucht bin, sondern nur diese Schlagzeilen-Slideshow da einmal durchgescrollt habe. Da habe ich das gelesen, dass Sven Ulreich Simon Rolfes, den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, angeblich genauso bezeichnet haben soll. Macht man nicht, ne? Ist das jetzt bewiesen oder waren da Lippenleser am Werk? Nimm mich mal mit. Wie kam das raus? Gab es Ohrenzeugen, die ihn verpetzt haben? Wie ist da der Stand der Dinge? Ich kenne wirklich nur diese Schlagzeile.
Ich muss das natürlich jetzt so darstellen, wie ich es selber auch gelesen habe. Und so ist es denn natürlich auch in einem korrekten journalistischen Wortlaut. Und zwar gibt es ein Video, das über die Plattform X, Klammer auf, Klammer zu, ehemals Twitter, veröffentlicht wurde, wonach Simon Rolfes gehört bzw. aufgenommen wurde, indem er den Sportvorstand von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, als WI, und dann haben wir es genau, XXER bezeichnet. Und
also Ulreich Rolfes, genau. Ulreich hat Rolfes offenbar
Ulreich
so tituliert.
Rolfes, ja. Genau. Und ich habe dieses Video ehrlich gesagt nicht überprüft, weil ich so selten noch X verwende, dass ich gar keine aktuelle Version mehr auf meinem Handy habe. Also von daher, der Anstoß Faktencheck liefert nur die Quelle Dritter. Und in diesem Fall würden wir sagen, wie unterschiedliche Medien berichten. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es zu diesem Vorgang gekommen sein. Ich muss dazu sagen, ja, gehört sich nicht, wissen wir alle, wird es vielleicht eine Strafe geben oder auch nicht. Und dann ist für mich das Thema irgendwie auch schon fast durch. Und bei dir?
Ja, natürlich gehört sie das nicht, ja. Und ist natürlich ein super Thema für die Boulevardzeitung, für die Bildzeitung. Da habe ich es dann auch gelesen und ich weiß nicht, andere haben es vielleicht auch gecovert. Aber ja, ich glaube, wenn wir beim Trash-Talk Kameras, Richtmikrofone vor Standardsituationen in die 16-Meter-Räume schicken würden, dann käme dieses Wort vielleicht auch häufiger zum Vorschein. Aber das soll das jetzt überhaupt nicht legitimieren. Aber was mir aufgefallen ist, und damit kommen wir so ein bisschen zur sportlichen Rückschau dieses Spitzenspiels, der FC Bayern hat wieder die Aura einer Weltklasse-Mannschaft. Also das finde ich schon, und zwar will ich auch gleich die Erklärung liefern, weil sich der deutsche Meister, weil sich Bayer Leverkusen komplett untergeordnet hat und seinem Spielstil komplett dem des Gegners, also dem der Bayern angepasst hat. Das Motto Safety First. Es gab aus Leverkusener Sicht 3-18 Torschüsse. Es gab 1-6 Ecken. Okay, die Eckenstatistik ist nicht so relevant. Und es waren nur 31% Ballbesitz. Also 31-69% Ballbesitz, die Statistik aus der Perspektive von Bayer Leverkusen betrachtet. Und ich glaube, da hat sich Xabi Alonso auch an den letzten Leistungen der Bayern, vielleicht auch an diesen 20 Toren innerhalb einer Woche, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Kiel, Zagreb und Werder waren, orientiert. Und ich fand Leverkusen, für Leverkusen war es am Ende ein Punktgewinn, den die Leverkusen als Erfolg werten konnten. Die Bayern haben zumindest gezeigt, dass sie annähernd wieder in der Form sind vor der titellosen Saison, also vor 2023/24. Für sie war das 1-1 in Summe ein Misserfolg. Und ja, das ist mir aufgefallen, also dass die Bayern wieder diese Mentalität, man spricht dann immer so von Mir-San-Mir-Mentalität ausstrahlen, dass sie da zumindest auch den Gegner wieder dass der Gegner sich wieder so nach ihnen richtet. Das machen ja sehr, sehr viele Gegner. Bayer Leverkusen in der Form der vergangenen Saison und ohne diese Abwehrschwächen, die ja nicht nur angedichtet worden sind in den Wochen davor, sondern die ja auch faktisch vorhanden waren, ohne diese jüngere Vergangenheit wäre Leverkusen vielleicht auch ein bisschen mutiger ins Spiel gegangen.
Ja, ich finde es so ein bisschen entgegengesetzt, und zwar aus der Sicht von Bayer Leverkusen. Mir war schon klar, also mir war nicht nur San Mir, sondern mir war auch klar, dass die Bayern natürlich nach den Auftritten zuletzt mit einem anderen Selbstverständnis und auch wieder mit einer anderen Qualität daherkommen, als sie es in der vergangenen Saison gezeigt haben, als Thomas Tuchel natürlich auch auf Zeit gespielt hat, also er als Trainer auf Zeit am Ende noch am Wirken war. Man hat ihn ja kaltgestellt, indem man sich vorzeitig von ihm getrennt hat, und dann durfte er noch bis zum Ende der Saison, und dann haben die Ergebnisse trotzdem nicht gepasst, und dann hat man noch überlegt, baut man noch eine Interimslösung ein, und das hat natürlich für ganz viel Unruhe im Verein gesorgt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn wir ja alle immer noch sagen und auch immer noch alle wissen, dass Vincent Kompany nicht die Nummer 1 war, dass die Bayern sich aber in Anführungsstrichen im negativen Sinne mit ihm abgefunden haben und im positiven Sinne ihn akzeptiert haben und dass man jetzt die Situation so annimmt, wie man sie annimmt und das...
Ja, das passt ja auch.
Also ja,
die
genau.
Die spielen ja guten Fußball.
Die spielen guten Fußball und der Erfolg gibt ihnen dann ja auch recht und gleichzeitig auch wieder Selbstvertrauen und ich glaube vor allen Dingen, dass jetzt so ein Haken eben an dieser Trainerpersonalie ist und vor diesem Hintergrund, dass die Bayern ja nun wirklich sehr, sehr gut aufspielen, dass der Olise sehr, sehr gut funktioniert, eine Verstärkung für das Team ist, eine Bereicherung für die Fußball-Bundesliga ist, dass Sané jetzt auch wieder nach Verletzung zurückkommt, dass sie mit Gnabry, der natürlich immer so seine 2-3 Monate in der Saison hat, wo er richtig stark spielt und diese Phase hat er jetzt auch gerade wieder und dass die Innenverteidigung auch sich so ein bisschen eingespielt hat und ein bisschen eingespielter wirkt und vor dem Hintergrund, will ich sagen, und vor dem Hintergrund, dass Bayer Leverkusen eben nicht mehr so stark ist wie in der abgelaufenen Saison, in der Defensive Fehler offenbart und auch mit Radetzky einen Torhüter hat, der nicht nur in der Öffentlichkeit von Andrich angezählt wird oder vielleicht auch mal in die Kritik genommen wird, der auf jeden Fall nicht Weltklasse ist. Ich finde es eine riesengroße Leistung, dass Bayer Leverkusen aber eben trotz dieser etwas neuen Verhältnisse, die man bei diesem Duell erkennen kann, dass Bayer Leverkusen trotzdem nicht verliert. Und das, ja, finde ich, ist ein wirklich starkes Signal, auch wenn bestimmt Xabi Alonso andere Ansprüche hat und natürlich auch mit der Saison oder an der Saison, an der vergangenen Saison noch ein bisschen gemessen wird und die Mannschaft auch und man natürlich auch sagt, eigentlich hat sie sich personell sogar noch verstärkt und ich finde, das ist ein riesengroßer Punktgewinn und ein dickes Ausrufezeichen aus Leverkusener Sicht und aus Bayern Sicht fühlt sich, glaube ich, dieses 1:1 mehr nach Niederlage an.
Ja, und es war dann doch nicht so dieses spektakuläre Spitzenspiel. Ja. Ne? Also dass man hätte ja vielleicht auch so ein, ja, wie so ein Boxkampf ohne Deckung, so einen offenen Schlagabtausch, ja, erwarten können mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Aber das war es eben nicht, ne? Weil Leverkusen wirklich auf defensive Stabilität bedacht war und die Bayern mit ihren Chancen ja zum Teil dann auch verschwenderisch umgegangen sind.
Und ich finde wiederum auch, und da bin ich natürlich als welterfahrener Torhüter von Fortuna Velsee von früher, auch, ja, jemand, der natürlich immer die Torhüter in Schutz nehmen muss, aber nee, ganz im Ernst gesprochen, ich finde das auch einfach gesagt, weil man vergisst natürlich dann in so einer Situation, ja, in der Radetzky natürlich bei diesem Traumschuss von Pavlovic da irgendwie noch dran ist und den Ball sich dann natürlich auch noch in den Giebel lenkt, aber man weiß dann eben auch nicht zu 1000%, wie stark dieser Einfallswinkel ist, damit will ich sagen, wie weit steht er wirklich vom Tor entfernt. Ist das nicht schon alleine stark, dass der überhaupt da noch rankommt und Manuel Neuer, den wir natürlich dann immer als, wenn man Torhüterfehler vielleicht heranzieht,
als
immer
Referenz.
Als Referenz, genau, wenn man, ja, ihn dann so nimmt, dann sagt man immer, ja, Manuel Neuer, der Übertorhüter und vielleicht der beste Torhüter, den wir jemals gesehen haben werden. Futur 2, dann ist auf jeden Fall, dann sagt man immer so, ja, das ist jetzt irgendwie ein Torwartfehler, aber ich bin weit davon entfernt, das als Torwartfehler zu werten. Ich sehe das eher so, dass, ja, es vielleicht Situationen gibt, in denen dieser Ball dann vielleicht noch entscheidend berührt werden kann, vielleicht sogar noch an die Latte springt und dann von der ins Aus geht. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es ein gravierender Torwartfehler war.
Ja, es war vor allen Dingen auch ein sehr guter Schuss von, ja, Alexander Pavlovic, ja, der eben, ja, mit seinem verunglückten Rückpass dann auch das Führungstor von Leverkusen eingeleitet hatte. Also er wollte den Ball ja zu Manuel Neuer zurückspielen und hat ihn dann ins Tor ausgeschossen. Da gab es die Ecke für Leverkusen und dann gab es halt dieses Andrich-Tor. Ich fand Radetzky vor allen Dingen in der Woche davor, haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen, beim 4:3 gegen Wolfsburg schwach.
Ja.
Und da war er anfällig, hat überhaupt keine Sicherheit ausgestrahlt, war auch bei einem der drei Gegentore beteiligt und ja, da würde ich auch sagen, sollten Ex-Torhüter oder Torwarttrainer besser ihre Meinung kundtun, die du zum Beispiel, genau deswegen habe ich dir auch den Vortritt gelassen, die sich mit dem Torwartspiel besser auskennen.
Klar.
Aber ich glaube, man kann festhalten, Radetzky ist gerade nicht so gut wie in der vergangenen Saison,
ja,
und Bayer Leverkusen spielt anders und ja, tut dann halt auch sehr viel für eine stabile Defensive, um einen Punkt aus München mitzunehmen und freut sich dann ja auch zu Recht, auch die, ja, Daten habe ich ja gerade vorgetragen, tragen,
ja,
darüber, dass es ein Punkt geworden ist.
Ganz genau, sehe ich auch so. Also von daher, Bayer Leverkusen hat gezeigt, dass sie fit sind für das Topspiel kommenden Sonnabend 15:30 im Ulrich-Haberland-Stadion gegen Holstein Kiel.
Ach, ist das die Überleitung?
Nee, das ist okay. Noch nicht die Überleitung. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz, finde ich, minimal einmal kurz streifen, dass Nuri Sahin auch so richtig an der Trainerdiskussion vorbeigeschrammt ist, oder?
Ja, wenn es gegen Bochum schiefgegangen wäre. Also Bochum führte 2-0, dann gab es ja diese, wer war das denn? Welcher Bochumer ist da frei auf das Tor von Kobel zugelaufen und hat den Ball vorbeigeschossen? Das hätte auf jeden Fall das 3-0 werden können. Und dann hätte es eine Situation gegeben wie in Hoffenheim einen Tag später oder zwei Tage später. Ja, also das war sehr viel Matchglück in dem Fall dann für Nuri Sahin und den BVB.
Ja, genau. Also sehe ich auch so. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Nuri Sahin fängt jetzt ja auch schon an, so Siege vielleicht ein bisschen schöner, besser zu bewerten, als sie eigentlich waren. Ich glaube, die Dortmund-Fans haben vor allen Dingen auch nach dem Auftritt der Bochumer gegen Holstein Kiel eine ganz, ganz klare Angelegenheit erwartet. Und am Ende haben sie Ergebniskosmetik gesehen, also wie so ein Schönheitsoperateur, der da nochmal eingreift, um das Ergebnis dann doch vielleicht in letzter Sekunde, das eigentlich natürlich gar nicht so gut aussieht, aber doch noch so zu pimpen mit ein bisschen Botox und Hyaluron, dass es dann am Ende doch noch glänzt und schön aussieht. Also ein bisschen aufgespritzt wirkte dieses Ergebnis und er hat dann ja gesagt, das war ein verdienter Sieg. War es vielleicht am Ende auch, aber gleichzeitig und gleichermaßen auch ein gequälter.
Aber das Ergebnis erinnert mich an ein Ergebnis, das es gestern auch gab. Und das ist jetzt meine Überleitung zu Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt. Weißt du, an wen mich das Spiel gestern erinnert hat?
Also mich hat die Abwehr von Holstein Kiel an eine ältere Dame, die auch gleichzeitig Kinder und Enkelkinder hat, erinnert. An eine Oma. Auf der einen Seite war Oma in der Abwehr von Holstein Kiel und auf der anderen Seite war Mamouche.
Ja, interessant. Bei mir ist es ähnlich. Also mich hat das Spiel an eine zerstrittene Familie erinnert. Immer wieder Ärger mit Oma. Mit Oma Mamouche.
Wohin mit
Mann
Oma?
War der gut.
Ja.
Ja. Und ich hatte zwischendurch St. Pauli-Vibes. Ecke Mamouche, Kopfball Martanovic, Tor für die Eintracht. Aber so ein bisschen wie bei St. Pauli unter Timo Schulz in der Herbstmeistersaison, die dann am Ende doch nicht zum Aufstieg führte. So war das so ein bisschen.
Ja, also hast du absolut recht, um noch vielleicht in die Fakten einzusteigen. Ein Punkt, 16 Gegentore. Holstein Kiel hat die schwächste Abwehr der Liga.
3,4 im Schnitt habe ich jetzt ganz schnell ausgerechnet. Sowas kann ich.
Ich glaube 3,6 sind es sogar.
Ich bin auf 3,4 gekommen.
Aber auf jeden Fall über 3 Tore im Schnitt, 3 Gegentore im Schnitt. Und da sind wir natürlich auch ganz schnell schon bei diesen Geschichten, dass man sich so ein bisschen in das Positive flüchtet aus Kieler Sicht. Aber ich nach wie vor der Meinung bin, der ich auch schon seit Wochen bin, dass genau das die Bundesliga-Tauglichkeit ausmacht. Wenn du am Ende eben die Spiele nicht gewinnst, dann bist du nicht Bundesliga-tauglich. Wenn du zu viele Gegentore bekommst, dann sind wir wieder bei der Abwehr, bei dem Prunkstück, bei dem, was am Ende auch über Sieg und Niederlage entscheidet, bei dem, was am Ende auch Meisterschaften gewinnt, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass du mit so einer Defensive also gar nicht die Klasse halten wirst. Und mir ist noch ein Bild eingefallen. Und zwar ist mir dein Bild eingefallen eines produzierenden Unternehmens, eines Familienunternehmens. Und zwar will ich sagen, es ist ja völlig klar, dass es irgendwann mal einen Generationswechsel geben muss. Und es gibt dann da die Alten, die Alteingesessenen an den Laufbändern, an den Fließbändern, die da schaffen und die da machen und dann natürlich auch auf der geschäftsführenden Ebene und so weiter und so fort. Aber du musst ja trotzdem, auch wenn du irgendwann den Generationswechsel einleitest, trotzdem weiter produzieren, dass du am Ende ein Produkt hast, was du ja am Ende dann vertreibst, was dann verpackt wird und das dann an deine Kunden rausgeht. Und ich finde, Holstein Kiel hat es verpasst, rechtzeitig bei dem produzierenden Gewerbe, also in der Produktion, ohne dass die Produktionsbänder stehen, die Praktikanten heranzuziehen und die Lehrlinge einzustellen, die dann irgendwann mal, wenn die Alteingesessenen nicht mehr dafür tauglich sind für das aktuelle Geschäft, dass die Jungen dann in diese Fußstapfen treten können. Und Holstein Kiel hat im Prinzip viel Fachpersonal abgegeben. Und jetzt stellt man Praktikanten und Lehrlinge, die es ja auch noch gar nicht bringen können und gar nicht bringen müssen, weil sie es aber vorher auch noch nie gemacht haben, die sind jetzt an entscheidender Position im Unternehmen und sollen jetzt die Geschicke leiten. Und da passieren natürlich wie selbstverständlich Fehler. Und diese Fehler werden bestraft, weil du nicht nur die gleiche Anzahl an Kunden hast und damit den gleichen Absatz, sondern du hast auf einmal eine stärkere Kundschaft und sollst noch mehr produzieren. Und das fliegt dir halt momentan komplett um die Ohren. Und dann werden da an entscheidenden Stellen Fehler gemacht. Und entsprechend muss das ganze Unternehmen dafür bezahlen und muss dann vielleicht auch die Kunden entschädigen und Ausfallzahlungen und so. Und deswegen steht bei Holstein Kiel momentan eine tiefrote Zahl. Und es wird, glaube ich, tiefrote Zahl, da sind wir wie bei Tom Rothe, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Aber es wird, glaube ich, eine riesengroße Aufgabe für Holstein Kiel, da wieder in diese, wie sagt man so schön, auf die schwarze Null zu kommen. Und um es vielleicht sogar noch so ein bisschen veranschaulicher zu machen, ich glaube, Holstein Kiel hätte in jedem Fall auf den entscheidenden Positionen versuchen müssen, wahrscheinlich hat man es versucht, aber hat es dann anscheinend nicht geschafft, Spieler zu leihen, die im Hier und im Jetzt adäquat die Abgänge, damit meine ich natürlich auch Philipp Sander und Tom Rothe, kompensieren. Du hättest da vielleicht jemanden mit Bundesliga-Tauglichkeit und jetzt nicht nur Puchert, sondern vielleicht jemanden, der vielleicht auch schon höher gespielt hat oder länger in der ersten Liga mit mehr Bundesliga-Erfahrung um die Ecke kommt, den hättest du verpflichten müssen und dann aber gleichzeitig eben die Jungen heranziehen müssen. Und jetzt müssen die Jungen das ausbügeln mit einem Max Geschwill, der jetzt wieder Linksverteidiger gespielt hat. Selbst ein Kalle Johansson in der Innenverteidigung, der hat in der abgelaufenen Saison, ich glaube, 12 Zweitligaspiele für Holstein Kiel gemacht, war andauernd verletzt. Und im defensiven Mittelfeld ist es ein Magnus Knudsen, der die Liga natürlich auch nicht kennt, der das vielleicht auch ganz ordentlich macht, aber der natürlich auch noch Fehler macht. Also das ist eben nicht gereift und deswegen ist das ganze Konstrukt so fragil und Holstein Kiel macht einfach zu viele Fehler und vor allen Dingen viel zu viele Defensivfehler, ist viel zu anfällig und das fliegt dir halt komplett um die Ohren. Und wenn du dann, und das sagt ja Marcel Rapp, jetzt mache ich auch gleich einen Punkt, wenn du dann eben nicht diesen Stürmer in den eigenen Reihen hast, der dir deine 8 bis 10 Saisontore garantiert, auch wenn Schuto Maschino jetzt schon 4-mal getroffen hat in 5 Spielen.
Ja, der könnte das werden.
Der könnte das eventuell werden, aber er garantiert dir die Tore halt trotzdem nicht. Und dann funktioniert das nicht. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch die Kunst, diesen Frust, den alle haben, den nicht nur die Fans haben, den bestimmt auch...
Den hast du vor allen Dingen, das hört man dir gerade sehr an.
Nee, den haben wir alle. Den haben ja, also ob es nun Skripski ist, der genervt ist, ob es andere Mannschaftsteile sind, die es jetzt ja auch öffentlich sagen, die genervt sind, dass sie zu einfach und eben zu salopp auch die Gegentore bekommen. Du musst jetzt diesen Frust natürlich fernhalten, weil der dir nicht hilft, weil er auch kein Feuer ist, kein Funken ist für das Feuer, was du entfachen möchtest. Aber unterm Strich zählt natürlich das, was du siehst. Und da sehe ich einfach eine zu schwache Qualität für die Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt Bayer Leverkusen, Union Berlin, VfB Stuttgart.
Ja, aber die ersten Gegner waren ja auch nicht easy, ne? Also nee. Da hätte man gegen Wolfsburg noch einen Punkt erwarten können, in Bochum vielleicht sogar einen Sieg, aber das Auftaktprogramm hat es in sich. Das klingt sehr negativ nach 5 Spieltagen, das, was du gerade gesagt hast, diese Analyse, die du gerade vorgetragen hast. Ich will es mal ein bisschen sportlicher, du hast ja gerade dieses Beispiel aus der Wirtschaft gewählt, aus dem Familienunternehmen. Holstein Kiel kommt übers Kollektiv und muss in jedem Bundesligaspiel wahrscheinlich so in diesen DFB-Pokal erste Runde David gegen Goliath-Modus schalten. Das machen sie auch, aber du hast natürlich in dieser Mannschaft keine Top-Individualisten, die ja viele Konkurrenten haben, vielleicht sogar alle Konkurrenten haben, die dann vielleicht so ein Spiel in eine andere Richtung lenken können. Die Kieler Spieler sind sehr auf einem Niveau, also klar ragt Luis Holtby mit seiner Bundesliga-Erfahrung heraus, aber es gibt halt kein Mamouche, wäre auf der Gegenseite das perfekte Beispiel gewesen. Natürlich jetzt auch ein sehr hochgegriffenes Beispiel, weil der ist momentan Führender der Bundesliga-Torschützenliste. Aber solche Spieler, die mit einem 1-gegen-1 Sachen machen, eine Abwehr vor unlösbare Probleme stellen, die hat Holstein Kiel halt nicht. Aber das war jetzt auch keine große Überraschung. Holstein Kiel ist gemeinsam mit dem FC St. Pauli als der große Außenseiter in die Bundesliga-Saison gestartet. Ja, und jetzt sind das auch die Tabellenregionen, in denen sich Außenseiter aufhalten, in denen Holstein Kiel auch gerade ist, auf dem Abstiegsplatz. Aber das ist ja jetzt auch keine Überraschung, muss man mal fairerweise sagen.
Nee, genau. Also mit dem Personal ist das keine Überraschung. Und dennoch denke ich mir, wäre die Verpflichtung jener ein sicherlich größeres Risiko, aber vielleicht auch ein überschaubares Risiko gewesen. Aber man hat sich natürlich bewusst dagegen entschieden und man vertraut, und das sagen ja auch alle, ob es von Carsten Wehmann ist oder Marcel Rapp, wir vertrauen in die Stärke des Kaders und in die Entwicklungsfähigkeit. Ich bin da, wie gesagt, auch in Anbetracht des DFL-Spielplans, und irgendwann kommt dann auch einfach die Psyche hinzu. Und wenn du dann nach den drei folgenden Spielen, die ich angesprochen habe, noch immer mit einem Punkt dastehst, und es ist ja gar nicht so schlimm, einen Punkt zu haben. Die Sache ist ja, jetzt guckst du dir eben dann irgendwann wieder die Tabelle an und stellst fest, okay, St. Pauli hat schon mal wieder drei Punkte mehr, hat schon mal vier Punkte. Das heißt, damit will ich sagen, die Mannschaften, die dann vier, fünf, sechs oder wie vielleicht auch Werder sieben, acht Punkte haben, die rücken halt einfach weiter weg, und das macht was mit dir. Und irgendwann.
Ja, das ist jetzt habe ich ein Bild. Ja. Wenn du im Schwimmbad bist, die schwimmen auf den Bahnen 1 bis 7 und schwimmen einfach, und du schwimmst auf Bahn 8, aber hast noch so eine Gegenstromanlage. Du kommst nicht heran, ne?
Ja.
Und dann verkrampfst du, und das ist ja jedes Mal so eine Hypothek, die du dann auch mit in die Spiele nimmst, weil logischerweise dann auch der Druck steigt, jetzt eine super Erkenntnis, Spiele gewinnen zu müssen.
Ja, so kann man das sagen. Ich habe hier gerade nochmal so einen Schluck von Hella mit Kohlensäure genommen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Grüße an Sie.
Hella von Grund auf Frisch. Mhm.
Ich trinke natürlich Viva con Aqua. Nein, ich trinke zu Hause nur Leitungswasser, auch jetzt gerade.
Okay. Ja. Prost auf die Fußball-Bundesliga. Ja, du hast damit total recht, natürlich, genau. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, irgendwas schwarz zu malen. Das Einzige, was natürlich einfach auch schade ist, selbst wenn man diese Saison als Betriebsunfall wertet oder als Möglichkeit oder als Chance, Fernsehgelder einzustreichen, Erfahrungen zu sammeln und so weiter und so fort. Trotzdem wäre es einfach schade, wenn man Anfang November dann in den Spiegel schaut und feststellt, okay, wir haben ja dann doch sehr viele Darmstadt-Vibes, und dieser Ausflug ist dann doch schon vielleicht vor Weihnachten eher mit dem nahenden Ende versehen, als mit einer ehrlichen Chance auf eine Überraschung.
Das Gefühl kann ich verstehen, aber es muss ja nicht so bleiben. Und dass Holstein Kiel jetzt gegen Eintracht Frankfurt verloren hat, ist für mich überhaupt keine Überraschung, weil ich Frankfurt als sehr, sehr stark einstufe. Und ich glaube, Kiel wird auch Spiele gewinnen, jetzt vielleicht nicht am kommenden Spieltag, weil du hast den Gegner angesprochen, Bayer Leverkusen.
Ja.
St. Pauli hat dagegen ein Spiel gewonnen, hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber die Erklärung liegt ja tatsächlich vielleicht im System und in den Protagonisten, die unter dem neuen Trainer Alexander Blessin an den ersten Spieltagen keine Rolle gespielt haben. Elias Saad und Dapo Afolayan, der eine auf dem linken Flügel, der andere auf dem rechten Flügel. Plötzlich spielt die Aufstiegsmannschaft. Minus Marcel Hartl, der beste Spieler, ist nicht dabei. Und plötzlich läuft es. Und es läuft im 3-4-3-System, in dem das Team unter Fabian Hürzel erfolgreich war, und im 3-5-2-System, das Alexander Blessin der Mannschaft überstülpen wollte, hat es eben nicht funktioniert. Ich glaube, das ist schon die Erklärung.
Ist erstaunlich, ne? Also ich finde es wirklich erstaunlich. Es ist so ein bisschen so, als würde man dieser Mannschaft wieder diesen Hürzeler Vibe oder diesen Hürzeler Mantel überstreifen, und auch das ist für mich dann auch die Psychologie, weil du natürlich in den Spielern die Erinnerung wächst an das, was sie schon einmal vollbracht hat. Also das heißt, die Abläufe sind ähnlich, das System ist wieder ähnlich, die Mannschaftsteile fühlen sich wieder ähnlich an, wie gesagt, bis auf Hartl und bis auf, dass der Übungsleiter draußen einen anderen Namen trägt. Aber es fühlt sich eben wieder so gut an, und alleine das sorgt dafür, dass du mit einem anderen Selbstvertrauen wieder aufspielst. Und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, der SC Freiburg hat bis hierhin eine, finde ich, sehr gute Saison gespielt und vor allen Dingen auch eine sehr geräuschlose. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Christian Streich gefühlt nach einem halben Jahrhundert einfach nicht mal an der Seitenlinie ist und Julian Schuster da in seine Fußstapfen getreten ist und man da eigentlich ja gar keine Veränderung festgestellt hat. Wie gesagt, außer dass der Name auch auf der Seite natürlich ein anderer ist. Und ich glaube, in diesem Fall war es auch ein bisschen Spielglück, dass St. Pauli dann diese Chancen genutzt hat und dann läuft dein Spiel in diese Richtung. Aber eben auch gepaart mit dieser Selbstverständlichkeit, dass man eben das, was man macht, auch aus einer gewissen Ruhe und Gelassenheit macht und tut und davon überzeugt ist.
Ja, und individuelle Klasse, und da sind wir bei Elias Saad, der das ja super gemacht hat, ne? Also der ja einmal so ein 60-Meter-Lauf hatte und den mit einem Torerfolg abgeschlossen hat. Und ja, der taucht jetzt überregional auf dem Radar auf. Jetzt liest man Artikel in den Zeitungen über ihn. Da wird nochmal seine Geschichte, die natürlich jeder kennt, der hier in Hamburg wohnt und der sich so ein bisschen mit dem FC St. Pauli in den vergangenen 2 Jahren auseinandergesetzt hat, oder auch in sozialen Netzwerken, auf Internetplattformen kann man sie lesen. Ich bin heute bei Instagram auf so eine Kachel gestoßen. Oben ein Foto, Elias Saad in einem blau-gelben Trikot umarmt, ein Mitspieler offenbar nach einem erzielten Tor 2020, Doppelpunkt Oberliga bei Barmbek Uhlenhorst. Darunter 2024 Doppeltorschütze in der Bundesliga bei St. Pauli. Elias Saad trägt das weiße Auswärtstrikot, hat inzwischen einen 3-Tage-Bart oder ist es ein 7-Tage-Bart und hat blond gefärbte Haare. Sieht so ganz anders aus als der Mensch, der 4 Jahre vorher auf dem Foto oben zu sehen war und noch im Trikot von Barmbek Uhlenhorst spielte. Ja, das ist natürlich total nett jetzt, aber irgendwie sind die Geschichten auch bekannt. Also, dass der gut kicken kann und dass der die individuelle Klasse hat, um auch vielleicht mal ein 1-gegen-1 in der ersten Liga zu gewinnen, das ist jetzt keine Überraschung. Also zumindest nicht für jemanden, der in Hamburg lebt und den FC St. Pauli gar nicht vielleicht mal so intensiv beobachtet wie ich, aber man muss ja nur ab und zu mal mitkriegen, was der so in der Vergangenheit gemacht hat und der Werdegang, sein Wechsel vom SC Norderstedt dann zum FC St. Pauli wird dann auch nochmal thematisiert. Das sind immer so lustige Effekte, ne? Also die Geschichten sind alle in der zweiten Liga einmal schon durcherzählt worden und dadurch, dass die Mannschaft jetzt in der ersten Liga spielt, werden sie einfach alle nochmal wieder erzählt.
Ja, definitiv. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es denn so funktioniert und dass denn diese Spieler denn ja wirklich nochmal diese Miroslav Klose-eske Geschichte hinlegen und dann aus der Regionalliga, klar, mit einer Zwischenstation und zweite Liga und auch schon gut gespielt im Aufstiegsjahr, ja, auch völlig klar. Aber dass es dann eben auch so in der ersten Fußball-Bundesliga funktioniert und wir reden jetzt ja nicht nur über das Spiel gegen den SC Freiburg, ich finde, da haben wir ja vergangene Woche auch schon drüber gesprochen, er hat gegen RB Leipzig auch schon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ganz generell spielt er, ja, finde ich, eine richtig gute Saison. Er war bislang nicht so abschlussstark, aber was ihn eben auszeichnet, ist eben diese gefühlte Straßenfußballer-Attitüde, diese schnellen Tricks, aber eben halt auch dieses
Selbstbewusstsein. Futsal, er kommt ja vom Hallenfußball, ja, auch das kann man jetzt in jedem Artikel wieder über ihn lesen, dass er sich da die Fähigkeiten geholt hat, die man im 1 gegen 1 braucht, um sich im engsten Raum, auf engsten Raum gegen ein oder mehrere Gegenspieler durchzusetzen.
Ja, genau, aber das alles heißt ja noch lange nicht, dass das dann auch in der ersten Fußball-Bundesliga klappt, weil da ist dann natürlich auch der Kopf entscheidend und man muss ja auch ganz ehrlich sagen,
die Qualität der Gegenspieler, ja, ist eine andere.
Das wollte ich ja sagen.
Und die Fähigkeiten sind da und ich finde das jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Also man muss ihn halt spielen lassen, das hat der neue Trainer jetzt ja auch erkannt.
Ja klar, aber es gibt natürlich auch ausreichend Spieler, die es auf dem Niveau gezeigt haben, dass sie dann vielleicht auch mal anfangen zu denken, wenn es dann eben nicht mehr so gut läuft oder die Gegner eben dann doch stärker werden, die Stadien vielleicht auch größer werden und das finde ich, das lässt er relativ gut an sich abprallen und von daher würde ich sagen, ist das so ein sehr selbstbewusst, frecher, cooler Auftritt von Elias Saad. Also ich finde das total geil, so einen Spieler zu sehen, der so unbekümmert, könnte man auch sagen, aufspielt. Aber trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, dass du es eben auch so machst. Weil ich meine, sonst würde es ja überall so funktionieren. Weißt du, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, warum, ja gut, jetzt Niklas Füllkrug bei West Ham war jetzt auch verletzt, aber ich meine jetzt zum Beispiel auch Maximilian Bayer, warum zündet er jetzt gerade nicht so in Dortmund? Weil er da natürlich auch wieder eine ganz andere Rolle hat, so, ne?
Weil er ja auch nicht spielt, ne?
Ja, aber
weil
auch selbst wenn er spielt. Ja, genau, wird er eingewechselt. Ja. Aber genau, dann hast du da vielleicht auch wieder eine andere Rolle, einen anderen Druck, eine andere Situation.
Weil Adeyemi gut drauf ist und das ein potenzieller Konkurrent für ihn ist.
Ja.
Also das ist jetzt so eine Erklärung aus der Hüfte geschossen.
Aber klar, ich finde das beeindruckend. Vor allen Dingen, ich glaube, vielleicht kann man damit auch wieder ein paar Punkte, die man vorher nicht geholt hat auf St. Pauli-Seite, damit meine ich jetzt so Heidenheim, Union Berlin, Augsburg, vielleicht wieder so ein bisschen egalisieren, weil ich kann mir vorstellen, Auswärtspunkt oder ein Auswärtssieg beim SC Freiburg hat man jetzt auch nicht unbedingt eingeplant.
Nee, ich hatte das überhaupt nicht eingeplant. Ich habe mich gefreut. Ich saß, während das Spiel lief, in Wolfsburg, habe mir den VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart angeguckt und diese Schiedsrichter-Fehlentscheidung und habe mich jedes Mal, wenn der Kollege sich aus Freiburg gemeldet hat, gefreut, dass St. Pauli ein Tor geschossen hatte. Ja, mit Blick auf die Uhr und wir wollen auch, dass du nach diesem anstrengenden Marathon heute rechtzeitig ins Bett kommst. Ja. Was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Kultrubrik hier einmal auf die Bühne holen?
Lass uns das machen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Fabian, dann fang du doch gerne an.
Okay, lieber Michael, das mache ich sehr gerne. Und zwar muss ich dazu noch eine kurze Sache öffnen, und zwar hier in meinem Funktelefon. Jetzt bin ich auf der Suche nach Fußballern, die mal einen Marathon gelaufen sind.
Dirk Schuster.
Warte. Ich möchte dich...
André Schürrle.
Ich möchte mit ein paar Tipps... Damit natürlich,
Willi Lemke, aber der ist kein Fußballer.
Damit natürlich auch vielleicht die da draußen mitmachen können, lieber Michael Augustin, möchte ich dir ein paar Tipps geben und mal gucken.
Arjen Robben.
Okay, dann bist du dran.
Jetzt. Nee, komm, mach. Also die vier kannst du weglassen. Wobei Willi Lemke wahrscheinlich gar nicht gezählt hätte.
Okay, selten hat Michael Augustin ein Spiel so schnell kaputt gemacht wie jetzt. Es ähnelt so ein bisschen dem, ich habe jetzt hier gerade, um mal ein Bild zu bauen, ganz mühsam, nachdem Michael heute so ein bisschen quengelig war und auch noch nicht zu Bett wollte, habe ich trotzdem nochmal das Mensch ärgere dieses Spiel rausgeholt und aufgebaut.
Und ich räume es
und du
ab
hast das
mit
komplett
einem Wusch.
Einfach abgeräumt. Ich will das nicht. Ich will dein scheiß Spiel nicht spielen.
Genau.
Wir reden jetzt über einen...
Das Essen schmeckt scheiße. Ich will das nicht. Ich will was anderes. Ich kenne das.
Okay, wir reden jetzt. Wir fangen mal mit einem Spieler an. Einem, der sehr erfolgreich für eine Mannschaft hier in Hamburg aufgelaufen ist. Es liegt schon ein bisschen zurück, aber sein Tor, sein entscheidendes Tor, haben viele Fans dieses Vereins noch im Kopf. Es steht vor allen Dingen für die ganz große Zeit dieses Vereins. Er war eben auch ein Marathonläufer und trug auch die Farben seines Vereins durch die Stadt, als der Marathon in Hamburg noch Hanse-Marathon hieß.
Felix Magath.
Unse Gischne war damals auch der eigene Schweinehund und den habe ich vor allem für die Fans, aber auch als Vorbild für die eigene Mannschaft überwunden.
Richtig, die Antwort ist richtig. Felix Magath ist seinerzeit einen Marathon gelaufen, in unter 4 Stunden, man könnte auch sagen in 3:55. Jetzt suche ich einen Spieler, der ist unter anderem für die niederländische Nationalmannschaft aufgelaufen, aber nicht nur, sondern auch für den FC Bayern München. Und er hat es geschafft, einen Marathon in unter 3 Stunden zu laufen. Ich sage in unter 3 Stunden, aber er war bei weitem nicht so schnell wie ein gewisser Podcaster, denn er lief den Marathon nur in 2:58 und nicht in 2:57. Die Antwort ist richtig, Arjen Robben. Du hast einen Vorlagengeber schon angekündigt, einen Vorlagengeber für ein ganz entscheidendes Tor in der deutschen Fußballhistorie. Möglicherweise nähern wir uns der WM 2014.
André Schürrle.
André Schürrle ist allerdings nur einen Halbmarathon gelaufen und deswegen passt er nicht in diese Aufzählung. Aber trotzdem möchte ich euch und auch dir, lieber Michael, die Möglichkeit geben, diesen Marathon noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen, diesen Halbmarathon. 33 Jahre war er damals, als er die 21,1 Kilometer lief, in 1 Stunde und 41 Minuten und 14 Sekunden. Und damit ist er natürlich auch deutlich schlechter als die Bestzeit eines angesprochenen Podcasters, der natürlich in 1:18 den Halbmarathon schon gelaufen ist. Mann, ist das eine schöne Rubrik, das macht mir richtig Spaß. Warum nicht noch mehr? Wollen wir doch nochmal über einen Brasilianer sprechen. Einen Brasilianer, der mal einen Marathon lief, und zwar vor 2 Jahren. Und wo lief er diesen Marathon? in Berlin. Er lief diesen Marathon in Berlin. Er galt nicht als richtiger Brasilianer. Zwar als richtiger Brasilianer, aber nicht als der Brasilianer, den man sich sonst immer so vorgestellt hat. Man stellte sich ja immer so die Brasilianer vor, die aus einem Township, aus einer Favela, aus einem Slum sich rausgespielt haben in die große, weite Fußballwelt. Er allerdings galt als Sohn von Akademikern, nicht als der typische Brasilianer in der brasilianischen Nationalmannschaft. Allerdings spielte er trotzdem groß auf, unter anderem auch für Real Madrid.
Für Roberto?
Nee. Den AC Mailand spielte er auch. Und?
Ach, Kaká.
Kaká! Die Antwort ist richtig. Kaká lief 2022 den Berlin-Marathon in 42,195 Kilometern brauchte er am Ende 3 Stunden und 38 Minuten und 6 Sekunden für genau diese Zeit.
Mit dem habe ich auch lange zu tun gehabt hier mit Kaká.
Das ist
Wenn meine Tochter gerufen hat, Papa, ich habe Kaká gemacht, dann habe ich immer an ihn gedacht.
Genau, Nummer 2 oder Kaká.
Gibt es noch mehr?
Ich habe nicht mehr gefunden, aber ich habe auch, ehrlich gesagt, mir nur diese herausgesucht, weil ich dachte, bevor ich es noch länger und noch mehr von meinem Marathon am Ende auf die Strecke bringe und du ja sowieso keine Lust auf dieses Spiel hast, gehen wir lieber zu deiner Rubrik über.
Oh, ich hätte Dirk Schuster, der ist auch Marathon gelaufen.
Dirk Schuster ist auch Marathon gelaufen, das stimmt.
Ja, ist auch Marathon gelaufen. Du, ich war ja gestern, und darum geht mein Spiel, ich war ja gestern auf einer Geburtstagsfeier, 70. Geburtstag, das Niedersachsenstadion in Hannover wurde 70 Jahre alt. Hannover 96 gewann gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0. Aber das heißt ja gar nicht mehr Niedersachsenstadion. Wie heißt denn das gerade?
Das heißt, ja stimmt, das haben sie ja... Heinz von Heiden Arena hieß es davor, ne?
Nee, das ist schon der aktuelle Name, okay, so
Heinz,
heißt das.
Ja, Heinz von Heiden Arena, ja.
Genau. So, und wie hieß es früher auch mal?
HDMI Arena.
Nee, HDI Arena.
HDI Arena, HDMI war das Kabel, genau. Ne?
Ja, ne? Und es gab noch einen anderen Namen.
Davor hieß es, nach diesem Maschmeyer-Unternehmen.
Ja, AWD Arena.
AWD Arena, genau, ja.
AWD Arena. Wie viele Zuschauer passen heutzutage in das, ich nenne es einfach mal, in das Niedersachsenstadion?
49.000.
Richtig. 1954, also vor 70 Jahren, wurde es ja errichtet für ursprünglich viel mehr Zuschauer als 49.000. Du wirst die korrekte Zahl nicht nennen können, aber vielleicht kommst du ihr nahe. Wie viele Zuschauer haben damals, 1954, nach der Fertigstellung ins Niedersachsenstadion gepasst?
Ich glaube, es waren mal sowas wie 65.000, oder?
Es waren 86.656.
Kamp Maschsee hat man ja auch gesagt damals, ne?
Genau, Kamp Maschsee, es war damals das zweitgrößte Stadion der alten Bundesrepublik hinter dem Berliner Olympiastadion. Durch dessen Marathon-Tor du ja nicht gelaufen bist. Du bist ja gestern durch das Brandenburger Tor gelaufen. Das hat wiederum nichts mit Fußball zu tun. Wir bleiben beim Fußball. Wir spulen ein paar Jahre, sehr viele Jahre in Richtung Gegenwart. Die WM 2006 warf ihre Schatten voraus und deshalb wurde das Niedersachsenstadion auch umgebaut. Und es wurde dann eingeweiht nach dem Umbau. Es war 2004, 2005. Wir schreiben den 23. Januar 2005. Hannover 96 spielte im ersten Spiel des neuen Niedersachsenstadions gegen Bayer 04 Leverkusen. Also gegen Bayer 04 Leverkusen. Wie ging das Spiel damals aus?
04.
Nein, 03.
Okay.
Wo stehen die Ultras von Hannover 96?
In der Ostkurve.
In der Nordkurve.
In der Nordkurve, sorry, in der Ostkurve stehen sie bei Werder. In der Nordkurve, ja, natürlich. Also in der Nordkurve rechts vom Reporterplatz.
Ja, genau, in der Nordkurve. Wenn die Spieler aus dem Spielertunnel kommen, müssen sie nach rechts gucken. Da gab es gestern auch eine riesengroße Choreografie übrigens. Da haben sich die Ultras sehr viel Mühe gegeben. Ein Stadion wurde hochgereckt, 70 Jahre Niedersachsenstadion. Also du hast doch Begleitmaterial nach deiner Tour nach Bochum veröffentlicht auf unserem Instagram-Account.
Ja.
Ich könnte dieses Foto vom 70. Geburtstag dir schicken, dass
gerne.
Du es da veröffentlichst, weil du ja der Betreuer dieses Accounts bist. Also das sah wirklich sehr schön aus. Die nächste Frage.
Ich bin der Charlie Neumann der Instagram-Seite. Ich bin der Betreuer.
Der bist du, richtig. Welche oder wie heißt die Fanhymne, die vor jedem Spiel in diesem Stadion, vor jedem Heimspiel von Hannover 96 gespielt wird?
96, alte Liebe.
Richtig. Wir gehen in die Saison 2021-22. Damals gab es noch eine weitere Profimannschaft, die sich Hausherren oder Gastgeber oder Heimmannschaft nennen durften. Die haben das Stadion mitgenutzt. Welche war das?
Im Fußball?
Im Fußball.
Die zweite Mannschaft von Hannover 96?
Nein,
TSV Havelse.
Richtig.
Weil die
richtig,
tatsächlich, richtig. Wenn größere Gegner kamen, da ausweichen durften.
Nee, die haben immer da gespielt.
Ach, die hatten
ein zu kleines Stadion in Garbsen. Ja. Die haben jedes ihrer 19 Heimspiele ja vor ziemlich leeren Rängen dort ausgetragen. Und der VfB Oldenburg hat das auch mal für ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, es waren ein oder zwei nur. Und die zweite von Hannover 96, die spielt er auch gelegentlich. Jetzt hat sie tatsächlich zum ersten Mal im Eilenriede-Stadion auf dem Nachwuchsleistungszentrum Untergrund von Hannover 96 gespielt gegen die zweite des VfB Stuttgart. So, zwei Fragen habe ich noch. Die haben jetzt nicht so viel mit Hannover 96 zu tun, sondern mit mir. Ich habe mein allererstes Open-Air-Konzert im Niedersachsenstadion gesehen. Das ist wirklich so. Mein allererstes Open-Air-Konzert war da. Welche Band habe ich damals gesehen?
Allererstes Open-Air-Konzert, welche Band? Das war bestimmt damals AC/DC?
Metallica.
Ah.
Bonusfrage. Wie hieß die Vorband?
Green Day?
Nein, Suicidal Tendencies. Und von denen packe ich jetzt keinen Song auf unsere Spotify-Liste. Nein, in Anlehnung an den fantastischen Auftritt von Omar Marmoush, der ja, ich habe es eben gesagt, auch mittlerweile die Nummer 1 der Bundesliga-Torschützenliste ist, packe ich einen Song von Kalcha Kandele und den Giraffenaffen auf die Liste. Mein Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
Das finde ich stark. Vielleicht packen wir auch noch von Peter Fox den Disney-Song rauf, das ist auf der aktuellen Platte. Und wir haben damit angefangen mit dem Wind of Change. Hannover 96 liegt nicht an der Meine, aber an der Leine. Wir packen rauf von Klaus Meine und seiner kleinkultigen Maschmeyer-Kombo, den Scorpions, den Wind of Change.
Ja, ich könnte wetten, dass der schon drauf ist. Ja, bestimmt, bestimmt.
Okay.
Wir haben, als Harry Kane zu den Bayern kam, glaube ich, Rock Me Like a Hurricane raufgepackt, aber der ist garantiert auch schon mal drauf. Aber ich recherchiere das und packe selbstverständlich dann auch Wind of Change rauf, wenn der Song noch nicht auf der Liste sein sollte. Jo, was müssen wir noch klären?
Wo bist du kommendes Wochenende?
Ja, das wollen ja immer
unsere Fans
einige wissen. Hörerinnen oder eine spezielle Hörerin wissen, wir sagen das ja gerne.
Ja.
Also ich habe es nicht so weit diesmal. Ich bin am Samstag 18:30 St. Pauli gegen Mainz. Topspiel der Fußball-Bundesliga. Guck mal, kaum gewinnt St. Pauli mal, ist es schon das Topspiel 18:30. Da bin ich am Samstagabend und am Sonntag bin ich dann nochmal in der dritten Liga. Das ist sehr spät am Abend, 19:30 Bremer Brücke, VfL Osnabrück gegen VfB Stuttgart 2.
Okay.
Und wir reden da über den Tabellenletzten. Der VfL Osnabrück ist gerade Tabellenletzter der dritten Liga. Neuer Trainer Pit Reimers hat, nachdem er die Mannschaft übernommen hatte, sehr unglücklich sein allererstes Spiel beim SVW in Wiesbaden verloren.
Ja.
Aber das wisst ihr ja sicherlich alle. Wenn nicht, dann guckt nach in der neuen Osnabrücker Zeitung. Da könnt ihr den Spielbericht lesen, wenn ihr denn ein Online-Abo habt. Ich habe nicht mehr, euch noch eine schöne Woche zu wünschen.
Ja, okay, schöne Woche wünsche ich natürlich auch. Vielen Dank, lieber Michael. Ich bin kommendes Wochenende tatsächlich nicht im Einsatz und möchte dann von meiner Seite aus diesen Podcast für diese Woche beschließen. Und zwar mit einem Zitat der Frau von dem Gastgeber, wo ich jetzt am Wochenende in Berlin während der Marathonzeit übernachtet habe. Sie kannte mich bislang nur von einer Hochzeit, wo ich sehr, würde ich sagen, auf der Tanzfläche aktiv gewesen bin. Ihr Zitat war: Mensch Fabian, ich wusste gar nicht, dass du so sportlich bist. Und darauf die Antwort eines sehr guten Freundes Henning von mir für mich. Die Antwort war: Du darfst Fabian vielleicht nicht ernst nehmen, aber unterschätzen solltest du ihn auch nicht.
Ja, schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, schöne Woche euch. Tschüss.
Ciao, ciao.
Anstoß, der Fußball-Podcast.